Ich glaube, die Leute, die häufiger in dieses Zentrum gekommen sind, manche von denen, konnten es nicht vermeiden, irgendwann im Laufe der Zeit etwas über die fünf Geistesvermögen zu hören. Es ist so eine Art Steckenpferd, das ich zumindest ziemlich gerne reite. Und es ist zugleich eine Lehre aus der buddhistischen Tradition, die sehr vielseitig und sehr reich ist, weil in dieser sehr knappen Lehre von den fünf Geistesvermögen spiegelt sich der ganze Buddhismus. Es wurde mal gesagt, dass man im Grunde nichts anderes kennen muss als diese Lehre. Das wurde allerdings von anderen Lehren auch gesagt, um den gesamten Buddhismus, den ganzen Weg des Buddha zu begreifen, zu verstehen. Man muss es natürlich auch üben, und nur wenn man das tut, wird man auch an das Ziel dieses Weges kommen können. Diese fünf Geistesvermögen sind besonders interessant deshalb, weil sich in ihnen ganz deutlich zeigt, dass der Weg geistiger Entwicklung, der Versuch, geistige Klarheit zu erlangen, ein Weg ist, ganz zu werden. Nichts Einseitiges, nicht sich in diese Richtung zu Lasten jener Richtung zu entwickeln, sondern ein Weg, indem wir die verschiedenen Aspekte von uns selber, die verschiedenen Teile gewissermaßen unseres Erlebens, unseres Handelns, versuchen optimal und harmonisch zu integrieren und sie gemeinsam in dieser Integration auf immer höhere Stufen zu heben. Für jeden ist es geläufig, dass wir in unserem Erleben auf der einen Seite Emotionen kennen, von Gefühlen manchmal sehr tief ergriffen sind, sehr stark erfasst sind, sehr leidenschaftlich können wir sein. Und das tritt oft in Widerspruch mit dem, was wir zu wissen glauben, mit dem, was wir erkennen, mit der Wirklichkeit, so wie wir sie sehen. Manchmal sehen wir ganz klar, dies oder jenes ist vergänglich, ich kann es nicht festhalten oder auch es wird mich nicht wirklich befriedigen. Und trotzdem sagen unsere Gefühle, ich will es aber haben. Und wir heften uns möglicherweise sehr stark daran und vergessen gewissermaßen, verdrängen, verblenden uns davor, dass wir es ja doch nicht festhalten können, dass es irgendwann vorbeigehen wird. Und so geraten unsere Emotionen und unser Erkennen in Konflikt, in Widerspruch miteinander, und es verschafft uns manche Schwierigkeiten. Die Lehre von den fünf Geistesvermögen sagt unter anderem, wir müssen unsere Emotionen und unser Verstehen, unsere Einsicht in Harmonie bringen, so dass unser Herz und unser Verstand zusammenkommen, dass wir gewissermaßen mit dem Herzen sehen oder erkennen und dass unser Denken, unsere Wahrnehmung, unser Erkennen vom Herz geleitet, vom Herz geführt ist. Genauso sagt die Lehre von den fünf Geistesvermögen, dass es keinen Sinn hat, sich einfach total zurückzuziehen und nur noch zu sitzen und zu versuchen, ganz starr und eisern gewissermaßen zu meditieren, nach innen zu schauen, nichts anderes zu tun, alles andere zu vergessen und so in einen völlig stillen, in Anführungsstrichen leeren Geisteszustand zu kommen, der zwar möglicherweise sehr gesammelt ist, aber gewissermaßen tot, unlebendig. Und auf der anderen Seite sagt diese gleiche Lehre aber auch, es hat keinen Sinn, sich in irgendwelcher Aktivität, in irgendwelcher Geschäftigkeit zu verausgaben, ständig gewissermaßen zu machen, machen, machen und niemals zur Ruhe zu kommen, niemals nach innen zu schauen, niemals sich tatsächlich den Raum zu nehmen, sich auf sich selber und das Erleben zu versammeln. Auch diese beiden Aspekte, Tätigkeit, Aktivität und stille Versenkung in sich selber, müssen ausgeglichen sein, müssen in Harmonie miteinander kommen, sodass das Sitzen, dass die ruhige Übung, die Stille, eine ganz lebendige Stille ist. Und dass zugleich unser Handeln, unsere Aktivität, unser Tun gespeist wird von einer tiefen inneren Ruhe und Ausdruck dieser klaren, ja sogar glücklichen und freudigen, ruhigen Geisteshaltung ist. Die Lehre von dem Fünf-Geistesvermögen sagt also, auch diese beiden Seiten müssen ausgeglichen und balanciert werden. Da gibt es also bisher vier Aspekte, die genannt sind. Der Aspekt unserer Emotionen, unserer Begeisterung auch für das, was wir anstreben. Und auf der anderen Seite unsere Klarheit, unser objektiv nüchternes Verständnis, Verstehen dessen, was wir wollen. Dann gibt es den Tatendrang, die Energie, die wir einsetzen, um dahin zu kommen. Und zugleich die Ruhe und Gelassenheit und Stille und Vertiefung, die wir wahren und erreichen, um überhaupt uns weiter zu entfalten. Und das Geistesvermögen, die Kraft gewissermaßen, die uns hilft, das alles miteinander in Harmonie, in Gleichgewicht zu bringen, ist Achtsamkeit. Es ist die Aufmerksamkeit in jedem Augenblick, die uns zeigt, hier stehe ich, das geschieht. So ist es jetzt. Und die all das, was wir tun, all das, was wir machen, was wir erleben, auch zugleich in der Perspektive unserer geistigen Entwicklung sind. Nun, dieses Modell, diese Lehre von dem Fünf-Geistesvermögen ist sehr nützlich für jeden, der übt, für sich selber anzuwenden. Zugleich gibt sie ein ganz günstiges Orientierungsschema, könnte man sagen, um die verschiedenen Richtungen des Buddhismus, die sich im Laufe der 2,5 Jahrtausende seit dem historischen Buddha entwickelt haben, zu gliedern, einzuordnen. Da gibt es gewissermaßen buddhistische Schulen, die haben sich ganz besonders auf Meditation spezialisiert. Es gibt andere Schulen, die haben sich ganz besonders auf Einsicht, auf Erkennen, auf Nachdenken oder auch Weisheit im weitesten Sinne spezialisiert. Es gibt wiederum andere Schulen, in denen die Emotionalität, die Hingabe, die Devotion, die Begeisterung für das Ideal und der Glaube an das Ideal, was man erreichen will, ganz besonders stark betont wird und entsprechend devotionale Praktiken eine sehr starke Rolle spielen. Und es gibt buddhistische Schulen, in denen der Einsatz aller Energie, die Mobilisierung all unserer Energie für das, was man zu erreichen versucht, ganz besonders stark betont werden. In allen Schulen geht es aber letztlich darum, diese Harmonie zu erreichen, das heißt, alle Geistesvermögen voll zu entwickeln. Nur der Ansatz ist ein verschiedener. Heute, wenn wir uns mit dem Vertreter einer Schule beschäftigen, die sich ganz besonders auf Meditation spezialisiert hat. Ich sage dazu gleich noch ein bisschen mehr. Mir fiel ein bei der Vorbereitung des Vortrages, dass man in gewissem Sinne auch die anderen buddhistischen Meister, über die bisher gesprochen wurde, und vielleicht auch die, über die gesprochen wird, sehr deutlich im Sinne dieser Lehre von den fünf Geistesvermögen sehen kann. Für diejenigen, die beim ersten Vortrag dabei waren, über Ananda. Ananda ist jemand, der offenbar von einem tiefen Glauben und von einer tiefen Zuneigung zum historischen Buddha erfüllt war. Dessen Herz, ja, man kann fast sagen, übersprudelte vor Freundlichkeit, vor Zuneigung und vor Hingabe. Und der berühmt war für diese Freundlichkeit, berühmt war für die Offenheit und für die Begeisterungsfähigkeit, die er immer wieder ausstrahlte. Milarepa, über den Shantipada beim letzten Mal sprach, wurde uns vorgestellt als jemand, der gewaltige Energie in Bewegung setzte. Von ihm hieß es, dass ein Lehrer von ihm verlangte, erst einen Turm im Norden zu bauen und das in einem sehr zerklüfteten, felsigen Gebirge, mit eigenen Händen einen Turm zu bauen, den nach einer Weile wieder abzureißen, ihn in den Süden zu setzen, nach einer Weile wieder abzureißen, in den Westen zu setzen, bis er schließlich ihn irgendwo, an einem anderen Ort natürlich, nochmal neu errichten durfte und wieder stehen lassen konnte. Milarepa war jemand, der unglaublich viel Tatkraft mobilisieren musste, um schließlich zu einem Erfolg zu kommen, um selber zu einem buddhistischen Meister zu werden. Ich glaube, wir werden heute sehen, wenn ich über Hakuin spreche, dass das nicht ganz unähnlich ist bei Hakuin, und dennoch möchte ich das Gewicht mehr auf die Betonung von Meditation legen, weil Hakuin, einer der Meister der Zen-Richtung des Buddhismus, ist jemand, der insbesondere auch berühmt ist für die Feinheit, die Klarheit, mit der er die Meditationsübung weiterentwickelte und vertiefte.